Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport.
Schönen guten Abend auch von mir.
Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Ukraine, Nahostwirtschaft, die Krisen der Welt stehen beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Chinas Präsident Xi im Mittelpunkt. Dramatische Szenen in Kopenhagen, die historische Börse geht in Flammen auf. Und Trauer um Fußballlegende, Weltmeister Bernd Hölzenbein stirbt im Alter von 78 Jahren. 3 Tage war der Kanzler zu Gast bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner. Zum Abschluss heute der politisch entscheidende Teil seiner China-Reise, das Treffen mit der Staatsführung. Von der forderte Scholz faire Wettbewerbsbedingungen. Außerdem versuchte er erneut, China davon zu überzeugen, seinen Einfluss auf Russland stärker für ein Ende des Krieges zu nutzen. Aus Peking, Miriam Steimer.
Spaziergang durch Pekings Frühlingsblüten. Das sind die Bilder, die Chinas staatlich kontrolliertes Fernsehen vom Besuch des deutschen Kanzlers zeigt. Herr Bundeskanzler, herzlich willkommen in Chinas Frühling, zu einer Zeit, zu der alles wieder zum Leben erwacht. Was in Chinas Staatsmedien nicht berichtet wird, dass der deutsche Kanzler sehr deutlich Russlands Angriffskrieg anspricht. Scholz fordert Peking beim Treffen mit dem Ministerpräsidenten auf, mehr zu einem gerechten Frieden in der Ukraine beizutragen.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Von Peking gibt es darauf erwartungsgemäß keine konkrete Zusage. Auch beim Thema Wirtschaft können die Frühlingsblumen die frostige Atmosphäre nicht verdecken. Die Kritik, dass Dumpingpreise für Chinas E-Autos und Photovoltaikanlagen unfair für deutsche Unternehmen seien, weist Peking zurück. Meiner Ansicht nach entsprechen die Vorwürfe einiger, die sagen, dass die Dominanz von Chinas Industrie für erneuerbare Energie durch Subventionen zustande komme, nicht der Wahrheit. Andere Länder würden noch mehr subventionieren und China hätte zum Beispiel bei Solaranlagen einfach einen Wettbewerbsvorteil, weil es langfristig investiert habe. Das sieht Deutschland anders. Beide Länder wollen weiter intensiv miteinander Handel treiben. Das ist die Selbstverständlichkeit, auf die sie sich heute bei allen Unterschieden einigen konnten.
Fragen wir unsere China-Korrespondentin Miriam Steimer. Die Hoffnung des Bundeskanzlers und des Westens ist ja, dass China sowohl auf Iran als auch auf Russland einwirkt, um zu deeskalieren. Kam da heute was in Bewegung?
Ja, der Kanzler ist mit den großen geopolitischen Krisen im Rucksack hier nach Peking gekommen. Er fährt allerdings nicht mit großen Ergebnissen zurück. Er hat sehr deutliche Worte gefunden, vor allem in Sachen Ukraine. Der chinesische Präsident Xi Jinping, der bezeichnet ja den russischen Präsidenten Putin als seinen engen Freund. Chinas Wort, das habe in Russland Gewicht, sagte Scholz, und er erwarte, dass China dieses Gewicht einsetze. Er hat allerdings keine Zusage bekommen, dass China bei der Friedenskonferenz, die im Juni in der Schweiz geplant ist, teilnimmt. Er hat nur die Zusage bekommen, dass über solche Gesprächsformate positiv und intensiv geredet werden könnte. Das zweite große Thema, Dual-Use-Güter. Das sind diese Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Denn auch wenn Peking Russland nicht mit Waffen unterstützt, dann unterstützt es Moskau trotzdem mit genau diesen Gütern. Da habe Deutschland seine Position unmissverständlich klargemacht. Zum Abschluss seiner 3-tägigen Reise hat der Kanzler heute Abend hier in Peking gesagt, er habe alle Themen angesprochen, auch die unangenehmen. Ob Peking ihm zugehört hat und ob das irgendwas verändert, das wissen wir noch nicht.
Die Informationen live aus Peking. Vielen Dank, Miriam Steimer. Welche Rolle spielt China bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine? Darum geht es ab 19.30 Uhr in. Heute live zu sehen in unserer App und auf den Social-Media-Kanälen. Iran werde nicht ungeschoren davonkommen, drohte ein israelischer Armeesprecher heute. Dass es eine Antwort auf die Luftattacken von der Nacht zum Sonntag geben werde, daran lässt auch Premier Netanyahu keine Zweifel. Die Frage ist nur, wann und wie groß angelegt. Niemand dürfe jetzt weiteres Öl ins Feuer gießen, mahnt Bundesaußenministerin Baerbock. Anne Brühl berichtet.
Ein bisschen Smalltalk mit den neuen Armeerekruten, ein Schulterklopfen. Solche Termine mag Regierungschef Netanyahu. Seit dem Angriff Irans hat er sich zurückgehalten. Jetzt schwört er seine Soldaten ein. Iran steht hinter Hamas, Hezbollah, anderen. Aber wir sind entschlossen zu gewinnen, uns überall selbst zu verteidigen. Bevor das Kriegskabinett tagt, präsentiert das Militär eine iranische Boden-Boden-Rakete mit einer Sprengladung von 500 Kilo. Beim Angriff vom Wochenende war sie nicht explodiert. Israel will handeln. Vergeltung scheint beschlossen. 110 ballistische Raketen auf Israel abzufeuern, wird nicht ungestraft bleiben. Wir werden antworten, zu der Zeit, an dem Ort, auf die Art, wie wir es wollen. Die Sorge vor einer hochgefährlichen Eskalation wächst. Krisendiplomatie. Die deutsche Außenministerin äußert sich vor ihrem Abflug nach Israel.
Israels Verbündete stehen fest an seiner Seite. Bereit zu handeln, wenn es darauf ankommt. Gerade deshalb kann und muss jetzt besonnen und verantwortungsvoll agiert werden.
Es ist eine schwierige Mission, denn Israel scheint zu allem entschlossen.
Am Nachmittag beriet Außenministerin Baerbock in einer Videokonferenz mit ihren EU-Kolleginnen und Kollegen, wie die EU auf den Angriff Irans reagiert. Florian Neuhan in Brüssel. Mit welchem Ergebnis?
Na, noch hat die Pressekonferenz nicht begonnen, aber eines steht jetzt schon fest. Dieser iranische Angriff vom Wochenende, der hat Europas Staaten wieder mal zusammengeschweißt bei einem Thema, das Europa ja seit jeher spaltet, dieser Nahostkonflikt. Und da steht heute jetzt auch eine härtere Gangart gegenüber dem Iran auf dem Programm. Alles deutet darauf hin, dass man sich hier im Grundsatz auf neue Sanktionen verständigen wird, also im Bereich der Raketen- und Drohnentechnik. Aber eigentlich steht eine völlig andere Botschaft im Vordergrund heute, nämlich der Ruf nach Deeskalation. Und der richtet sich vor allem auch an Israel. Und da setzen hier viele große Hoffnungen in die Reise der deutschen Außenministerin. So sagte etwa der EU-Außenbeauftragte Borrell heute Morgen, ja, Deutschland habe besonders gute Beziehungen zu Israel, werde dort etwa besser gehört werden als andere Mitgliedstaaten. Und so reist Annalena Baerbock, die deutsche Ministerin, eben nicht nur auf deutsche Rechnung nach Israel, sondern diesmal auch mit einer gemeinsamen, starken europäischen Botschaft.
Dankeschön nach Brüssel. Florian Neuhan war das. Düstere Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Auch der Internationale Währungsfonds sieht sie zunehmend unter Druck und korrigierte jetzt seine Prognose fürs laufende Jahr nach unten von 0,5% Wachstum auf 0,2%. Damit wäre Deutschland das Schlusslicht unter den führenden Industriestaaten. Die Weltwirtschaft dagegen sieht der Währungsfonds etwas stärker als noch im Januar. Die zunehmend angespannte Haushaltslage in Deutschland macht auch dem Bundesrechnungshof Sorgen. Ungewöhnlich scharf mahnte dessen Präsident Scheller die Ampelregierung, sie müsse sich konsequenter um die Konsolidierung kümmern. Schon der Haushalt fürs nächste Jahr müsse an der finanzpolitischen Realität ausgerichtet werden und nicht am Interesse einzelner Ministerien. Jetzt zu einem Thema, bei dem noch viele Fragen offen sind, Long-Covid. Etwa 500.000 Menschen sind in Deutschland dauerhaft erkrankt, sagt der Gesundheitsminister. Dabei ist die Diagnose schwierig. Es gibt keinen Test. Die Diagnose Long-Covid beruht darauf, andere Erkrankungen auszuschließen, die ebenfalls mit Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Atemnot einhergehen. Wie Betroffenen helfen? Dazu gab es heute ein Treffen in Berlin. Frank Buchwald.
Gar nicht so lange her, schwerkranke Corona-Patienten auf der Intensivstation, Bilder der Pandemie. Nicht wenige leiden bis heute unter den Folgen des Virus. Mit ihrem Schicksal beschäftigt sich ein runder Tisch. Heute wieder. Der Minister sieht Fortschritte, aber auch neue Risiken.
Wir müssen auch davon ausgehen, dass da eine Welle von Demenzerkrankten auf uns zukommt. Diejenigen, die jetzt also über eine längere Strecke an Long-Covid erkrankt waren, haben von dem, was wir bisher in der Literatur sehen, wahrscheinlich auch ein erhöhtes Demenzrisiko.
Seit Jahren forscht Carmen Scheibenbogen an der Berliner Charité über Long-Covid. Bisher konnte sie ihren Patienten kaum Hoffnung machen, mittlerweile aber gäbe es Medikamente.
Da laufen international inzwischen an die 100 Studien, davon auch eine ganze Reihe von Medikamentenstudien. Wir werden hier erste Ergebnisse auch schon im Jahr 2024 haben. Aber bis sie dann zugelassen sind, wird es sicher auch noch eine Zeit vergehen.
Betroffenen dauert das alles viel zu lang. Protestaktion vor dem Reichstag letzten Sommer. Immerhin, es gebe Fortschritte, sagen Selbsthilfegruppen. Die aber müssten jetzt auch bei den Patienten ankommen.
Da haben wir heute viel drüber gesprochen, wie das passieren kann. Und da haben wir als Betroffeneninitiative natürlich jetzt große Hoffnung, dass sich das für die Betroffenen in die Breite umsetzen lässt.
Es sind viele Organisationen, Ärzte, Ärztekammern vertreten. Und manchmal muss man auch liebevoll auf den Tisch schauen und sagen, so, wir haben jetzt genug geredet, jetzt müssen wir ins Tun kommen.
Corona, die Pandemie mag vorüber sein, ihre Folgen aber dauern an bis heute.
So sah sie mal aus, die historische Börse in Kopenhagen, 400 Jahre alt, dänisches Kulturerbe. Seit dem Morgen steht das Wahrzeichen der Stadt in Flammen. Einige Gemälde konnten noch rausgeholt werden, aber sonst ist wohl nicht mehr so viel zu retten. Unser Notre-Dame-Moment, heißt es, bestürzt in Kopenhagen. Heike Kruse berichtet.
56 Meter zählte er, der Drachenschwanzturm der alten Börse. Ein Wahrzeichen von Kopenhagen. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert war für Renovierungsarbeiten eingerüstet, als heute früh um 7.30 Uhr das Feuer ausbrach. Der Turm ist eingestürzt. Das erinnert mich an den Tag, als Notre Dame brannte. Ich kann das kaum aushalten, hier dasselbe mit anzusehen. Ich weiß nicht. Ich bin erschüttert, ich bin schockiert. Das ist schrecklich. Das ist unfassbar furchtbar. Das hört sich vielleicht albern an, weil es nur ein 400 Jahre altes Gebäude ist. Aber was wir hier verlieren, ist Wahnsinn. Passanten, Arbeiter und Einsatzkräfte holten Kunstschätze aus dem brennenden Gebäude. Viele Gemälde konnten gerettet werden. Laut Feuerwehr sei der Brand inzwischen unter Kontrolle. König Frederik dankte bereits allen Einsatzkräften und Helfern. Die Feuerwehr versucht weiter, die Außenwände aus Stein vor den Flammen zu schützen. Das Innere des Gebäudes, das auch Sitz der Handelskammer war, bestand zum Großteil aus Holz und ist zerstört. Ich glaube, das ist heute der schlimmste Tag in meinem Leben. Die Geschichte unserer Kultur, unserer Gesellschaft brennt und die ist unersetzlich. Im Herbst sollte die historische Börse wieder so aussehen wie auf diesem Archivbild. Dann wäre sie frisch renoviert, 400 Jahre alt geworden. Zur Brandursache heute machte die Polizei noch keine Angaben.
Jetzt zu den schweren Überschwemmungen in Russland und Kasachstan. Dort sind immer mehr und immer größere Regionen betroffen. Tauwetter, Regen und Dammbrüche verursachten Fluten, die mittlerweile nicht mehr nur die Städte am Fluss Ural betreffen. Mit den Folgen kämpfen auch Teile Kasachstans, zum Beispiel nahe der Hauptstadt Astana, und die russischen Gebiete um Kurgan und Tomsk. Armin Körper berichtet.
Gestern ist der Damm gebrochen, Tomsk in Sibirien. Immer größer werden die Landstriche, die das Wasser einnimmt. Immer mehr Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Viele sind in Notunterkünften. Unser Haus ist voller Wasser. Wir haben nichts, wo wir hin können. Wir können nur warten, bis Wasser und Eis verschwinden. Auch in der Region Kurgan nimmt das Wasser Land ein. Seit Tagen sagen die Behörden immer neue Scheitelpunkte voraus. Doch das Wasser steigt weiter. Hier zuletzt über einen Meter in 24 Stunden. Zehntausende sind aufgerufen zu evakuieren in immer mehr Regionen Russlands. Sie alle kennen die Gefahr. Packen Sie Ihre Wertsachen und verlassen Sie Ihre Häuser umgehend. Außer Sandsäcken zu packen, bleibt ihnen nicht viel, doch auch die werden langsam knapp. Ähnlich das Bild im benachbarten Kasachstan. Auch hier haben sie solche Wassermassen wohl nie zuvor gesehen, die in diesem Jahr mit der Schneeschmelze kamen. Viele versuchen noch, ihren Liebsten zu helfen. Wir schaffen es nicht, unsere Tiere zu retten. Es gibt einfach zu wenige Helfer und zu wenig Ausrüstung. Orenburg in Russland. Hier sinkt zwar das Wasser langsam, doch noch lange nicht absehbar sind heute die Folgen der Flut.
Sie haben im Sommer noch nichts Besonderes vor. Wie wäre es denn mit Olympia in Paris? Langsam werfen die Spiele ihre Schatten voraus. Das olympische Feuer in Griechenland ist entzündet und gut 100 Tage sind es noch bis zur Eröffnung. Dafür noch Karten zu bekommen, dürfte schwierig werden. Aber von den insgesamt 10 Millionen Tickets für die Wettbewerbe seien noch knapp 3 Millionen zu haben, heißt es. Thomas Walde.
Mit dem traditionellen Entzünden in Olympia beginnt der Schlussspurt. Die Veranstalter sind bereits Feuer und Flamme. Wir sind bereit, eine neue Seite aufzuschlagen in der großen olympischen Geschichte mit den Spielen in Paris. Das olympische Dorf am Stadtrand von Paris steht, die neue Schwimmhalle ist eröffnet und das Stade de France renoviert. Weil viele bestehende Orte genutzt werden, waren die Arbeiten überschaubar. Wir liefern zeit- und budgetgerecht und wir haben zusätzliche Umweltanforderungen erfüllt. Präsident Macron im Grand Palais, in dem gefochten werden soll, er äußerte sich zu den Folgen des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Die geplante Eröffnungsfeier auf der Seine stellt er in Frage. Wir haben uns vorbereitet mit einer Sicherheitszone, die sehr groß sein wird, aber entsprechend der aktuellen Risikoanalyse haben wir Ausweichmöglichkeiten, einen Plan B und sogar einen Plan C. Der Kampf um die Medaillen hat begonnen, darum, ob sie fertig werden. Beschäftigte der Münze von Paris, die sie herstellen, streikten vor kurzem. Die Regierung hat für die Spiele Ausnahmen genehmigt bei der Wochen- und Sonntagsarbeitszeit. Die Wut der Beschäftigten darüber kann zu Streiks führen, selbst während der Olympischen Spiele. Ein paar Baustellen bleiben also nicht nur an der Place de la Concorde. Morgen gehen weitere 250.000 Tickets online in den Verkauf. Viele Pariser bieten derweil ihre Wohnungen an. Wenn ich die Wohnung für die gesamten Spiele vermiete, bringt das mehr als mein Monatsgehalt. Auch Hotelzimmer gibt es noch gegen saftige Aufpreise.
Von Olympia zur Champions League. Heute drückt Fußball-Deutschland den BVB die Daumen
nach. Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico. Die Dortmunder hatten ja das Hinspiel in Madrid knapp mit 1:2 verloren. Heute Abend muss alles stimmen im BVB-Team, um nach 2013 wieder den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse zu schaffen.
So ungemütlich das Abschlusstraining auch war, die Vorfreude auf ihre legendäre gelbe Wand beherrschte bereits alle Gedanken. Mit ihren Fans im Rücken fühlen sich die Dortmunder jeder Aufgabe gewachsen.
Du brauchst dir hier keine Gedanken machen um den Support der Fans, der ist immer da, sie enttäuschen uns nie.
Sagt der Mann, der in den Schlusssekunden des Hinspiels fast noch zum 2:2-Ausgleich getroffen hätte, obwohl es nach schwachem Start überhaupt nicht danach ausgesehen hat. Dem 0:1 in der vierten Minute war noch vor der Pause das 0:2 gefolgt. Diesmal wollen sie konzentrierter ins Spiel gehen.
Wir müssen geduldig, ruhig und vor allem fokussiert bleiben.
Und wenn sie dann noch etwas mehr Abschlussglück haben, könnte es klappen mit dem Einzug ins Halbfinale.
Und morgen Abend sind die Bayern dran, zu Hause gegen Arsenal. Alle Viertelfinalspiele in der Zusammenfassung morgen Abend im Sportstudio Champions League um 23 Uhr. Von der Königsklasse zur Weltklasse. Die Handball-WM 2029 findet in Frankreich und Deutschland statt. Das hat der Weltverband IHF heute beschlossen. Ja, und er war auch Weltklasse. Bernd Hölzenbein. Fußballweltmeister 1974 und Eintracht-Legende. Frankfurts Rekordtorschütze starb gestern nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren.
Im WM-Finale 74 gegen die Niederlande fällt ihm eine Schlüsselrolle zu. Ein Sololauf zum Strafstoß, der den Ausgleich bringt. Eine Schwalbe sei es gewesen, sagen die Gegner später. Da blieb er stets standhaft.
Natürlich war es ein Foul. Es war ein ganz klarer Elfmeter. Das sieht man in super, super, super Zeitlupe. Und wer dann anschließend noch sagt, das war eine Schwalbe.
Er holt den WM-Titel und steht doch nie wirklich im Vordergrund. Für Rudi Völler war Bernd Hölzenbein ein toller Fußballer und wunderbarer Mensch, der viele Titel und noch mehr Herzen gewonnen hat. Fußballerisch gab es wenig, das er nicht konnte. Tore aus allen Lagen konnte er, sogar im Sitzen. Und oft genug per Kopf. 40 Mal traf er in der Nationalmannschaft. 1980 war er Europacup-Sieger mit Eintracht Frankfurt. Der Verein, dem er auch nach seinen 420 Bundesligaspielen treu blieb. Bis zum Schluss.
Das war's von mir.
Dankeschön.
Gerne.
Zum Schluss noch Neues aus dem All. Dort haben Astronomen einen galaktischen Giganten entdeckt. Und zwar eines der massereichsten schwarzen Löcher der Milchstraße. Nachweisen konnten es die europäischen Forscher nur, weil es einen Stern ins Taumeln brachte. Der schwarze Riese, hier rot markiert, ist 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt, also rund 19 Billiarden Kilometer, in kosmischen Dimensionen ein Katzensprung. das Aprilwetter bleibt vorerst. Details hat gleich Östin Terli. 9:45 Uhr, das Heute-Journal mit Christian Sievers. Einen schönen Abend noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das hier ist die Farbskala unserer Wetterkarten. Und den Farben sind entsprechende Temperaturen zugeordnet. Und damit die Wetterkarten auch konsistent bleiben, ändert sich das ganze Jahr über diese Farbskala nicht. Schauen Sie mal bei 5 bis 11 Grad von blau bis grün. Und das finden Sie in der aktuellen Wetterkarte auch wieder. Hier über Mitteleuropa, zum Beispiel in Deutschland, haben Sie es mit diesen Temperaturen und mit diesen Farben zu tun. Schuld an der Wetterlage ist das Hoch auf dem Atlantik. Auf seiner Ostseite kommt hier diese Kaltluft weiter südwärts voran. Und das bedeutet Regen und Schnee in den höheren Lagen bei 600 Metern etwa. Ansonsten aber lockert es auf und die Temperaturen sinken auf 0 Grad an den Alpen und 7 Grad an der Nordsee. Und morgen in der Südhälfte durchwachsen kaum Sonnenschein, viele Wolken, Regen und Schnee in den Bergen, teils auch Gewitter. Im Norden lockert es ein bisschen auf bei höchsten Temperaturen von 5 bis 12 Grad. Und auch hier sind Blau- und Grüntöne dabei. Die nächsten Tage, ja, Donnerstag im Norden Auflockerung, sonst weiterhin wechselhaft bei 5 bis 13 Grad. Schönen Abend.